Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wie sieht so Ihr Leben aus? Fühlen Sie sich manchmal überfordert von all den Tätigkeiten, die von Ihnen verlangt werden oder die Sie meinen, erbringen zu müssen? Sind Sie Junggeselle? Häufen sich bei Ihnen die Wäscheberge, die noch nicht gewaschen worden sind? Oder vielleicht sind die Töpfe noch nicht so richtig gereinigt. Ich kann dem nachempfinden. Als ich damals Junggeselle war und meine Frau kennenlernte, und die kam dann zu mir, um mal zu sehen, wie ich so lebte, und die sagte dann auch, das sieht ja aus wie, naja, ich will den Ausdruck nicht gebrauchen. Es ist für Junggesellen manchmal schwierig, diese physischen Dinge auf die richtige Weise ins Lot zu bringen. Vielleicht ist ihre Arbeitstätigkeit eine solche, dass sie kaum noch Zeit für irgendetwas anderes haben. Sie sollten manchmal auch heute noch zu mir kommen, in mein Büro. Da liegen da zwar schön säuberlich gesondert, aber immerhin nicht da, wo sie sein sollten, Papiere, Dokumente auf dem Boden. Weil ich noch nicht die Zeit hatte, sie einzuordnen, in die Akten zu nehmen und so weiter und so fort. Die Woche beginnt bei mir eigentlich immer sehr drastisch und sehr stressvoll. Da müssen dann Artikel vorbereitet werden, die Predigt, die Sie heute hören, musste vorbereitet werden, E-Mails müssen beantwortet werden, finanzielle Dinge müssen geregelt werden und so weiter und so fort. Ich arbeite mit meiner Frau zusammen und sie ist ja auch manchmal bis in die Nacht hinein tätig, um zum Beispiel auch solche Predigten wie die heutige aufladen zu können, damit Sie sie sehen können. Es kann sehr stressvoll sein. Und es ist auch wichtig, dass man begreift, dass man aber die Arbeiten tun kann. Schauen Sie, vor vielen Jahren habe ich einen Artikel gelesen von dem damaligen Gouverneur Arnold Schwarzenegger, der war ja auch im Bodybuilding sehr tätig. Und er sagte, im Bodybuilding habe ich gelernt, und das konnte man auch auf andere Bereiche seines Lebens anwenden, man ist viel stärker, als man zunächst glaubt. Aber man muss auch an sich glauben. Man muss auch daran glauben, dass man die Fähigkeit hat, diese Dinge zu tun. Ich frage mich manchmal auch, wenn ich am Morgen aufstehe und mir den Berg von Aktivitäten anschaue, der bewältigt werden muss, ja, wie soll ich das alles eigentlich schaffen? Und in den meisten Fällen ist man am Abend aber sehr zufrieden mit dem, was man bereits geschafft hat. Vielleicht nicht unbedingt alles, aber man muss halt Prioritäten setzen. Man muss halt Prioritäten setzen in dem Sinne, dass man sagt, okay, das ist jetzt die wichtigste Arbeit, die ich tun muss. Und wenn das erledigt ist, dann mache ich die nächste. Anstelle sich am Morgen hinzustellen und zu sagen, oh, ich habe jetzt 20.000 Sachen zu tun, das schaffe ich ja gar nicht, dann mache ich lieber gar nichts. Das ist eine Gefahr, die wir alle erleben, eine Frustration, durch die wir alle gehen. Nun, ich denke mir, dass Sie bereits jetzt schon wissen, worauf ich hinaus will. Denn wie es im physischen Bereich aussieht, so sieht es natürlich auch im geistlichen Bereich aus. Man prüft sich, wenn man sich prüft, und dann stellt man fest, oh, da habe ich jetzt versagt und da komme ich nicht weiter und das ist nach wie vor ein Problem und so weiter und so fort. Und dann sagt man, ja, kriege ich ja eigentlich gar nicht so auf die Reihe, höre ich lieber auf. Dann benutze ich erstmal gar nicht die Zeit, die ich habe, um an gewissen Dingen zu arbeiten. Schauen Sie, im physischen wie im geistlichen Bereich sieht es so aus, dass uns Gott die Kraft gibt. Gott gibt uns die Kraft, und ich sehe das auch immer wieder auch im physischen Bereich, dass ich von mir alleine heraus diese Dinge hätte gar nicht tun können. Zeitlich gesehen wäre das gar nicht möglich gewesen. Aber Gott gibt einem die Kraft, die Fähigkeit, auch die Zeit, die Gewissheit, dass man es schaffen kann. Aber das Gleiche gilt in noch größerer Weise im geistlichen Bereich. Und die heutige Predigt soll Ihnen zeigen, wie sehr Gott davon überzeugt ist, dass Sie es schaffen werden, in das Reich Gottes einzugehen als ein unsterbliches Geistwesen, das lebendige Geistwesen, das ewiges Leben erlangen wird. Ich meine, Gott hat vielleicht eine größere Zuversicht, eine größere Gewissheit im Hinblick auf Sie, als Sie es vielleicht selbst haben. Gott weiß, Sie sind stärker, auch im geistlichen Bereich, als Sie vielleicht meinen. Denn Gott weiß ja, dass er Ihnen die Stärke gibt. Schauen wir uns einmal Titus Kapitel 3 an. Titus Kapitel 3. Und lesen wir angefangen in Vers 4. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht worden Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Und das ist gewisslich wahr. Schauen Sie, wo es hier heißt, dass wir durch das Bad der Wiedergeburt gerecht geworden sind. Im Englischen heißt hier Regeneration oder Regeneration. Und eine bessere Übersetzung ist hier Neubildung. Aber der Punkt, auf den ich hinausgehen will, ist, dass er uns den Heiligen Geist, der es uns befähigt, gerecht zu leben, er hat ihn reichlich ausgegossen auf uns. Nicht nur in unzureichender Weise. Etwas Ähnliches wird in 1. Petrus gesagt. 1. Petrus, Kapitel 1 und angefangen in Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit, auch hier haben andere Übersetzungen, nach seiner reichlichen Barmherzigkeit, das heißt hier wiedergeboren hat, aber die Elberfelder Bibel übersetzt besser, wiedergezeugt hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr auf Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Schauen Sie, dieses Heil, diese Seligkeit, dieses ewige Leben ist bereits für uns aufbewahrt im Himmel. Und wenn Christus zurückkommt auf diese Erde, wird er uns dieses ewige Leben geben. Auch in Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3 und Vers 20. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Schauen Sie, der kann überschwänglich, in reichlicher Weise an uns arbeiten und wirken, in weitaus größerer Weise, als wir es vielleicht für möglich halten. In Philipper Kapitel 1 lesen wir eine sehr interessante Aussage von dem Apostel Paulus. Es wird hier ein bisschen schwach übersetzt in der revidierten Lutherbibel 2017. Er sagt hier, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Nun, die Schlachterbibel übersetzt, ich bin davon überzeugt, dass Gott dies tun wird. Die Hoffnung für alle schreibt zum Beispiel, ich bin ganz sicher. Paulus war ganz sicher, dass Gott das Werk, das er in ihnen begonnen hat, in richtiger Weise bis zum Ende, bis zu ihrem ewigen Leben, durchführen wird. Schauen Sie, wenn Gott uns beruft, dann gibt er uns auch die Kraft, die Möglichkeit, die Fähigkeit, erfolgreich zu sein. Und Gott weiß, dass wir erfolgreich sein können, dass wir auf richtige Weise dieses Rennen durchstehen und beenden können. Um es anders auszudrücken, sowohl der Vater als auch Jesus Christus haben das absolute Vertrauen, die absolute Überzeugung, die absolute Zuversicht, dass wir es ins Reich Gottes schaffen werden. Warum sind sie sich dessen so sicher? Nun, weil es ja die Kraft ist, die in uns wirkt. Es ist Jesus Christus, der in uns wirkt, der in uns lebt, der uns die Kraft schenkt. In Galater Kapitel 2. Galater Kapitel 2. Und lesen wir dies in Vers 20. Galater Kapitel 2 und Vers 20. Ich lebe, sagt der Paulus, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, wie es heißen sollte, wie es auch die Lutherbibel 2009 bringt. Ich lebe es im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Es ist der Glaube Jesu Christi in uns, durch den Paulus lebt. durch den Paulus das Vertrauen haben kann, die Zuversicht haben kann, die Gewissheit haben kann, dass er es schaffen würde. In Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1 und Vers 27. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus in uns lebt, können wir diese Hoffnung haben, diese Zuversicht, diese Gewissheit, dass wir verherrlicht werden, zu unsterblichen Geistwesen verherrlicht werden, wenn er zurückkommt. Römer Kapitel 8. Eine weitere sehr positive und ermutigende Stelle. Römer Kapitel 8, die Verse 9 bis 10. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da Gottes Geist in euch wohnt. Nun, wer natürlich den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Es ist der Geist des Vaters und der Geist des Sohnes in uns, der uns die Kraft gibt, in Gerechtigkeit zu leben. Und wenn wir versagen, wenn wir sündigen, können wir uns an Gott, den Vater, wenden, um Vergebung der Sünde zu erlangen, aufgrund des Opfers, des Opfertodes Jesu Christi, der für uns gestorben ist, der sich hingegeben hat für uns, damit wir Sündenvergebung erlangen können, weitergehen können auf diesem Weg der Gerechtigkeit. Aber es ist wiederum Gott, der uns diese Kraft schenkt. Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3 und Vers 17. Paulus sagt, ich bete, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Es ist die Liebe Gottes, die auch in uns wohnt, durch den Heiligen Geist Gottes. Nun, es gibt eine weitere Stelle, die sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, um zu begreifen, warum Gott so sicher ist, dass sie es schaffen können und werden. Solange wie sie sich nicht abwenden von Gott, und sie müssen sich nicht abwenden von Gott. Es ist keine Notwendigkeit vorhanden, niemals ist eine Notwendigkeit vorhanden, sich abzuwenden von ihm. In Römer Kapitel 8 und Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn Gott gewisse Dinge zulässt, die katastrophal zu sein scheinen, dann weiß Gott, nein, nein, das ist eine Prüfung, aber er oder sie wird diese Prüfung bestehen, mit meiner Hilfe, mit meiner Kraft, wenn sie diese Kraft wollen. Und das dient letztendlich zu ihrem Besten. Und Paulus sagt, das wissen wir, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat oder besser zuvor gekannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht oder besser gerechtfertigt. Wenn wir Sünde begehen, die Sünde bereuen, dann werden wir wiederum gerechtfertigt. So bringt es die Lutherbibel 2009. Und die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Schauen Sie, wie das hier formuliert wird. Die hat er bereits schon verherrlicht. Und wir sind heute noch nicht verherrlicht. Aber es ist eine Gewissheit bei Gott, dass sie und ich verherrlicht werden. Denn letztendlich ist es ja so, er hat sie bereits gekannt, wie wir gerade gelesen haben, lange noch bevor sie überhaupt geboren worden sind. Aber er hatte bereits schon bestimmt, ich werde diese Person berufen in diesem Leben. Und ich werde diese Person verherrlichen, wenn sie mitmacht bei dieser Prozedur, bei dieser Entwicklung. Der Apostel Johannes hatte die gleiche Überzeugung. In 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 2. Meine Lieben, er sagt, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das wissen wir. Da gab es keinen Zweifel im Sinne von Johannes, dass das so sein wird. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden sein Bild tragen, das Bild von Jesus Christus. Wir werden in diesem Sinne identisch sein mit ihm, was seine Natur angeht, sein Erscheinungsbild, seine Verherrlichung. Viele Stellen zeigen uns dies. Ich möchte kurz auf 1. Korinther Kapitel 15 eingehen und Vers 49. 1. Korinther Kapitel 15 und Vers 49. Da sagt er, wie wir getragen haben das Bild des irdischen Adam, des irdischen Menschen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen, des zweiten Adam, Jesus Christus. Wir werden tragen das Bild des himmlischen. Wir werden so aussehen in unserer verherrlichten Gestalt, wie Christus aussieht. In seiner verherrlichten Gestalt, der ebenso aussieht wie Gott der Vater in seiner verherrlichten Gestalt. Schauen wir uns auch 2. Korinther Kapitel 3 an. 2. Korinther 3 und Vers 18. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und wir werden verwandelt in sein Bild. Von einer Herrlichkeit, einer physischen Herrlichkeit, die wir schon haben heute, zur anderen, nämlich der geistlichen Herrlichkeit, von dem Herrn, der der Geist ist, Jesus Christus. Schauen Sie, das sind unglaubliche Erklärungen, unglaubliche Geheimnisse, die uns hier offenbart werden. Das ist das, was Gott mit Ihnen vorhat. 2. Korinther Kapitel 4 und in Vers 4. Hier spricht er von denen, die ungläubig sind, die ungläubig bleiben wollen. Die Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Oder das Bild Gottes, wie die Elberfelder Bibel es bringt. Christus ist das Bild Gottes des Vaters. Wir sollen das Bild Jesu Christi sein und werden. Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1 und in Vers 15. Wiederum, er, Jesus Christus, ist das Ebenbild und das Bild des unsichtbaren Gottes. Und es gibt viele weitere Stellen, die das deutlich machen. Aber schauen Sie, wenn wir zurückkehren zu der Stelle in 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 3, da sagt Johannes natürlich noch etwas mehr. Er sagt, wir wissen, dass wir gleich sein werden, verherrlicht sein werden, das Bild Jesu Christi tragen werden. Das wissen wir, wenn er kommt, aber jetzt sagt er in Vers 3, in 1. Johannes 3 und Vers 3, und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Und er zeigt, was es bedeutet, nicht rein zu sein. Vers 4, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht oder die Übertretung des Gesetzes, wie es zum Beispiel die Zürcher Bibel bringt. Also wir müssen natürlich schon von der Sünde ablassen. Wir dürfen nicht im Sündenweg beharren. Aber mit der Kraft Gottes in uns können wir es tun. Wir brauchen nicht verzweifeln und zu sagen, oh, jetzt haben wir schon wieder gesündigt, jetzt haben wir schon wieder dieses Problem nicht überwunden, jetzt ist es vorbei, Ausschluss, Feierabend. Nein, nein. Gott kennt ja ihre Schwachheiten. Er hilft ihnen zu überwinden, auch wenn das länger dauert. Aber sie müssen natürlich ihren Teil tun. Aber er will ja, dass sie in seinem Reich sein sind. Sonst hätte er sein Werden, sonst hätte er sie ja gar nicht berufen. Schauen wir uns Johannes Kapitel 17 an. Wir hatten davon gelesen, dass Gott uns bereits jetzt schon verherrlicht hat in seinem Sinn. Johannes 17, angefangen Vers 22. Das ist das Gebet, das Christus sprach zu Gott im Vater kurz vor seiner Verhaftung. Johannes 17, Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Haben Sie aufgepasst, was hier gesagt wird? Christus sprach diese Worte, wo er noch nicht verherrlicht war. Er sprach diese Worte natürlich noch bevor die Jünger verherrlicht sein würden. Aber es war diese absolute Gewissheit. Er wusste, Gott, der Vater, wird mir die Herrlichkeit zurückgeben, die ich hatte, noch bevor die Welt war, bevor ich zu einem Menschen wurde. Aber diese gleiche Gewissheit spiegelt sich auch in den Worten wider. Und ich habe ihnen dieselbe Herrlichkeit gegeben, bereits jetzt schon. Denn sie werden es schaffen. Ich bin davon überzeugt. Sind Sie auch davon überzeugt, dass Sie es schaffen werden? Sie müssen diese Überzeugung haben. In Römer Kapitel 4. Und wenn Sie sie nicht haben, dann beten Sie zu Gott, dass er Ihnen diese Überzeugung gibt, diese Zuversicht, die Sie davon abhalten wird, jemals zu meinen, Sie müssten jetzt aufgeben, das Handtuch werfen, weglaufen von Ihrer Berufung. Römer Kapitel 4 und Vers 17. Warum konnte Christus das so sagen? Wie konnte Paulus das so sagen, dass wir bereits jetzt schon verherrlicht sind? Und dass Christus uns bereits jetzt schon seine Herrlichkeit gegeben hat, die er damals, als er sagte, noch gar nicht hatte. Nun, hier wird gesagt, in der revidierten Lutherbibel 2017, es steht geschrieben, ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht, und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Eine bessere Übersetzung findet sich in der Menge Bibel. Da heißt es nämlich, der das noch nicht Vorhandene benennt, als wäre es schon vorhanden. Mit anderen Worten, es ist noch nicht eingetreten, aber Gott weiß, dass es eintreten wird. Und deswegen sagt er es so, als ob es bereits schon angetreten sei. Paulus war sehr überzeugt davon, was geschehen würde in dem Augenblick, wenn Christus zurückkommt. In 2. Timotheus, Kapitel 4. 2. Timotheus, Kapitel 4. Und lesen wir einmal Vers 8. Er sagt, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der gerechte Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Die Krone liegt für mich bereit. Sie ist im Himmel. Christus kommt, um sie mir zu geben, wenn er mich auferweckt von den Toten. Aber er sagt nicht aber mir alleine, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Alle, die Gott lieben, es wird ihnen zum Besten gereichen, wie wir gesehen haben. Und natürlich lieben wir dadurch Gott, dass wir das tun, was er uns sagt. Wir können es aber nicht fehlerfrei tun, aber wir können es tun und mit Gottes Kraft in uns mehr und mehr und besser tun. Und dadurch lieben wir Gott, dass wir ihm zeigen, wir sind willens, seinen Worten zu folgen. Wieso konnte Paulus so sicher sein, dass Christus ihm die Krone der Gerechtigkeit geben würde, wenn er zurückkommt? Nun lesen wir die Verse 6 und 7. Ich werde schon geopfert, sagt Paulus. Die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Also er wusste, er würde bald sterben. Ein Märtyrertod sterben. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das konnte er mit voller Zuversicht sagen. Das müssen wir natürlich auch sagen können. Er ist nicht abgefallen vom Glauben. Er hat den Lauf vollendet. Er hat hin und wieder gesündigt. Er sagt im Römerbrief, ja, jetzt habe ich schon wieder, ich elender Mensch, diese Sünde begangen. Wer wird mich erretten von diesem sterblichen Leibe? Ich danke Jesus Christus, wie es heißen sollte, dass es bereits geschehen ist. Es war noch nicht geschehen, aber er wusste, dass es geschehen würde. Durch die Kraft Jesu Christi in ihm. Nun, gibt es jetzt aber einen Widerspruch. Denn einige verweisen natürlich jetzt auf 1. Petrus Kapitel 4. Wir hatten bereits gesehen, dass uns der Heilige Geist der Kraft in reichlicher Weise gegeben wird. Dass wir eine reichliche, überwältigende, von Gott erhaltene Befähigkeit haben, ins Reich Gottes zu gelangen. Aber was sagt Petrus hier in 1. Petrus Kapitel 4? Die Verse 17 und 18. 1. Petrus 4 und Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen oder ist schon da, dass das Gericht beginnt bei dem Hause Gottes. Wir werden jetzt schon heute gerichtet. Im Hinblick auf das, in Anbetracht dessen, was wir heute tun, wie wir heute leben. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben oder auch nicht gehorsam sind, wie die Lutherbibel 2009 es sagt. Vers 18. Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und der Sünder erscheinen, kaum gerettet wird. Also ist das so eine fragwürdige Sache? Ja, kaum, naja, man weiß nicht so recht. Das widerspricht ja eigentlich dem, was wir bisher gelesen haben. Nun, zunächst einmal ist der Zusammenhang von dem, was hier behandelt wird, das Leid. In Vers 19 lesen wir, darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Und wenn wir zurückgehen zu den Versen 12 bis 16, da wird es ganz deutlich, in welchem Zusammenhang Petrus diese Aussage hier trifft. Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden oder die Feuerprobe, wie die Schlachterbibel es bringt, oder die Feuerglut, wie es die Lutherbibel 2009 es bringt. Lasst euch dadurch nicht befremden, dass euch widerfährt zu eurer Versuchung, besser zu eurer Prüfung. Ihr werdet geprüft, ihr werdet getestet, wiederum auch hier die Lutherbibel 2009 bringt es so, als widerführe euch etwas Fremdes. Vers 13, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Warum? Weil wir eben auch diese Herrlichkeit erlangen werden. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, der ruht auf euch. Er sagt natürlich, niemand soll unter euch leiden als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in Fremdes eingreift. Leidet aber als ein Christ, so schäme er sich nicht. Er ehre aber Gott in einem solchen Fall. Und dann sagt er, wenn aber der Gerechte kaum gerettet wird, wo soll dann der Sünder erscheinen? Da werde ich gleich darauf eingehen, aber eine weitere Stelle noch. In Apostelgeschichte 14, Vers 22, das sollte uns auch immer klar sein, dass dies eine Erklärung ist, die wir auf unser Leben anwenden müssen. Apostelgeschichte 14, Vers 22, aber sie ist etwas Positives, nicht etwas Negatives. Sie sollte uns nicht entmutigen, sondern sie sollte uns ermutigen, den Weg hin zum Reich Gottes zu beschreiten. Denn Apostelgeschichte 14, Vers 22, was sagt er uns da? Er stärkte, das ist der Paulus, er stärkte die Seelen der Jünger. Oder wir alle taten dies. Und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, nicht abzufallen, im Glauben zu bleiben. Und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes gehen. Schauen Sie, wir müssen in das Reich Gottes gehen, aber durch Bedrängnisse. Durch Bedrängnisse oder durch Trübsale, wie es die Lutherbibel 2009 es bringt. Das ist notwendig, aber es ist etwas Positives. Wenn wir keine Bedrängnisse hätten, keine Leiden hätten, keine Trübsale hätten, keine Schwierigkeiten hätten, dann wären wir aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf dem Weg hin zum Reich Gottes. Wenn uns die Menschen heute nicht schmähen würden, nicht verfolgen würden, nicht verspotten würden, nicht uns Schwierigkeiten geben würden, Steine in den Weg setzen würden, dann wäre aller Wahrscheinlichkeit nach nicht unbedingt alles so, wie es sein sollte. Nun, das Wort für kaum, wo es heißt, wenn der Gerechte kaum gerettet wird, ist das Wort für molis oder eine Übersetzung des griechischen Wortes molis, M-O-L-I-S. Und es bedeutet wörtlich mit Schwierigkeiten oder auch mit viel Arbeit, wie es die Strong's Encyclopedia unter Nummer 3433 bringt. Und deswegen haben wir andere Übersetzungen, die das deutlicher machen, was hier gesagt wird. Die Elberfelder Bibel schreibt, wenn der Gerechte mit Not errettet wird, aber mit Not im Sinne von mit Schwierigkeiten, mit Leiden. Die Schlachterbibel schreibt in einer Anmerkung, wenn der gerechte Sünder nur unter großen Schwierigkeiten oder Leiden oder Schmerzen oder Verlusten errettet wird, nun ja, was wird dann mit dem Ungläubigen geschehen? Schauen Sie, wir werden verfolgt werden. Es heißt sogar, dass unsere Feinde unsere eigenen Hausgenossen sein werden. Der Prophet gilt nichts im eigenen Lande und so weiter und so fort. Das gehört dazu. Dadurch werden wir gestählt. Dadurch werden wir stärker. Dadurch erkennen wir mehr und mehr, Gott wirkt in unserem Leben. Und er gibt uns natürlich auch die Kraft, diese Leiden zu bestehen. Kein Grund, da aufzugeben. Gott sagt, er wird keine Versuchung, kein Leiden, keine Probe, keine Prüfung über euch kommen lassen, die zu schwer für uns wäre. Und er gibt uns auch die Kraft, er zeigt uns auch den Ausweg, dass wir es bestehen können. Diese Leiden, diese Not, man kann nur durch Leid mit Schwierigkeiten in das Reich Gottes gelangen. die kann sich auch auf feurige Prüfungen beziehen. In 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 12, das hatten wir ja gerade gelesen. Lasst euch durch das Feuer nicht befremden, durch diese feurigen Prüfungen, die allen Menschen widerfahren wird, die von Gott berufen sind. Nun, eine weitere Stelle, die angedeutet wird, um zu sagen, ja, also das ist eine sehr große, fragwürdige Geschichte, ob wir überhaupt ins Reich Gottes gelangen können. Das ist eine Stelle in Johannes Kapitel 3, Vers 34. Nun, die muss zunächst einmal richtig übersetzt werden. Denn wenn sie nicht richtig übersetzt wird, dann ergibt sich die Schwierigkeit nicht. Aber wenn sie richtig übersetzt wird, dann gibt es eine potenzielle Schwierigkeit. Aber sie ist nur potenziell. In Johannes 3, Vers 34 sagt nämlich der Johannes der Täufer, denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte und Gott gibt ihn und Gott gibt den Geist ohne Maß. Nun, es könnte sich so anhören, als ob Gott jedem, wenn er getauft wird, den Heiligen Geist gibt, ohne irgendwelche Beschränkung, Begrenzung, in vollem Umfang. Das ist damit nicht gemeint. Es geht hier darum, dass Gott ihm, den er gesandt hat, Jesus Christus, den Heiligen Geist in voller Fülle sozusagen gegeben hat. Die Hoffnung für alle schreibt, denn Gott gibt ihm den Geist in seiner ganzen Fülle. Die gute Nachricht schreibt, Gott erfüllt ihn, Jesus Christus, ganz mit seinem Geist. Und so schreibt es auch die Authorized Version. In anderen Worten, Gott gibt ihm den Geist ohne Maß. Das gilt nicht für uns zunächst einmal. Wenn wir getauft werden, was geschieht? In 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 13. Wir könnten das überhaupt gar nicht schaffen in diesem Leben, wenn Gott uns den gesamten Geist in voller Fülle geben würde. Das wäre zu überwältigend für uns. Wir wüssten ja gar nicht, wie wir überhaupt den Geist anwenden sollten. Wir würden aller Wahrscheinlichkeit nach ihn falsch anwenden. In 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 13, da lesen wir, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Von seinem Geist. Mit anderen Worten, er hat uns ein Maß gegeben. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass das jetzt nicht ausreichend wäre, um ins Reich Gottes gelangen zu können. Dass das Maß des Heiligen Geistes, das Gott uns gibt, nicht genügend ist. Denn wir hatten ja doch gelesen im Titus, Kapitel 3, Vers 6, dass Gott uns reichlich, in reichlicher Weise den Geist gibt. Und zwar jedem von uns, dem er den Geist gibt. Aber wir müssen natürlich am Maß des Heiligen Geistes zunehmen. Und deswegen lesen wir in Epheser, Kapitel 5 und in Vers 18. Epheser 5 und Vers 18. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Oder wie die Mengebibel sagt, werdet voll Geistes. Das ist ein Prozess. Und je mehr wir die Kraft Gottes in uns wirken lassen, umso mehr werden wir von der Kraft Gottes empfangen. Kein Grund zur Aufgabe. Im Gegenteil. Gott warnt uns natürlich davor, dass wir uns von ihm abwenden können. Nun, was Gott anbelangt, er hat die absolute Zuversicht. Er weiß, was er in unserem Leben bewirkt, dass wir es schaffen können. Aber wir können natürlich die Entscheidung treffen, wir wollen aber nicht weitermachen. Wir wollen lieber zurückkehren in die Welt, aus der wir herausgekommen sind. Und Gott warnt uns davor. Sie kennen die Warnungen. In Hebräer Kapitel 6, die Verse 4 bis 8, das können Sie sich nachher noch einmal durchlesen, da wird davor gewarnt. Dass wenn wir, nachdem wir alles dies geschmeckt haben, nachdem wir den Heiligen Geist Gottes erlangt haben, nachdem wir die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, wenn wir dann doch abfallen, wenn wir den Sohn Gottes unter die Füße treten, ihn verspotten, ja, dann ist natürlich keinerlei Möglichkeit mehr gegeben, ins Reich Gottes gelangen zu können. Es gibt eine Warnung. Natürlich, in 2. Korinther Kapitel 13. 2. Korinther Kapitel 13, die Verse 5 und 6. 2. Korinther 13, die Verse 5 und 6. Erforscht euch selbst, heißt es hier, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Schauen Sie, Jesus Christus muss in uns sein. Und er wird in uns sein, wenn wir auf richtige Weise getauft worden sind. Wenn nicht, dann wäret ihr ja nicht bewährt. Und er sagt dann in Vers 6, ich hoffe aber, ihr werdet erkennen, dass wir nicht unbewährt sind. Er spricht von Bewährung, er spricht von sich qualifizieren. Natürlich müssen wir dies. Natürlich müssen wir dies. Aber der Punkt ist, Gott weiß, dass wir es können. Gott weiß, dass er uns die Kraft gibt, es tun zu können. Die Hoffnung für alle, die bringt es allerdings sehr interessant, was diese Stelle angeht. Und diese Warnung ist natürlich vorhanden. Es heißt hier, prüft euch. Stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist. Oder ist bei euch nichts mehr davon zu merken, dass Jesus Christus unter euch lebt. Dann allerdings hättet ihr diese Prüfung nicht bestanden. Man soll sich schon prüfen. Man soll schon an sich arbeiten, Gott an sich arbeiten lassen, aber wie gesagt, nicht diesen ganzen Berg voller Wäsche oder voller ungereinigter Töpfe da sich anschauen und sagen, okay, alles zu viel, mache ich jetzt gar nichts mehr. Darum kann es nicht gehen, darum darf es nicht gehen. Aber wenn wir nach wie vor diesen Willen haben, Gott zu folgen, Jesus Christus in uns wohnen zu lassen, seinen Glauben in uns wohnen zu lassen, seine Liebe, seine Kraft, seine Herrlichkeit in uns wirken zu lassen, dann werden wir es schaffen. Die gute Nachricht sagt, wenn das aber nicht der Fall ist, dann hättet ihr ja versagt. Ihr hättet versagt. Gott versagt natürlich nicht. Gott gibt uns alle möglichen Hilfestellungen, um seinen Weg bis zum Ende zu gehen. Aber man kann sich abwenden von Gott und das kann sehr schnell geschehen. Ich möchte hier kurz ein wenig etwas sagen über, was wir erlebt haben in unserer ehemaligen Organisation, als damals der ehemalige menschliche Leiter der Kirche, Herbert W. Armstrong, starb. Dann wurde ein neuer Leiter ernannt. Und nach einer gewissen Zeit begann man dann in dieser neuen Administration die Lehren, die Doktrinen der Kirche zu ändern. Eine Änderung folgte der nächsten. Und dann ging es sehr, sehr schnell, bis dann viele Menschen, von denen man meinte, die seien fest verankert, die sind abgefallen, total abgefallen von der Wahrheit. Wenn sie heute noch leben, ich weiß es gar nicht, viele von denen werden aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr leben, aber die noch leben heute, ich habe keine Ahnung, was die heute treiben. Aber sie treiben nicht das, was sie treiben sollten. Es kann sehr schnell gehen. Es ist damals, zur Zeit des Paulus, sehr schnell gegangen. In Galater Kapitel 1, die haben alle nicht beherzigt, dass Gott wollte, dass sie in seinem Reich sein werden und dass er ihnen die Kraft angeboten hat, es auch zu schaffen. Galater Kapitel 1 und Vers 6, da sagt Paulus, ja, mich wundert es. Wie kann denn das sein? Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Es gibt aber einige, die euch verwirren und die wollen das Evangelium Christi verkehren. Und dann spricht er von einem Fluch. Er sagt ja, selbst wenn ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde als das wahre Evangelium, der wäre verflucht, egal wer es ist. Aber er wundert sich, dass das so bald geschah, dass die Galater, die die Wahrheit erkannt hatten, für eine gewisse Zeit lang die Wahrheit gelebt hatten, die abgefallen sind, weggelaufen sind von der Wahrheit. Er sagt, ja, wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Matthäus Kapitel 13. Matthäus Kapitel 13, angefangen in Vers 20. Christus gibt uns hier ein Gleichnis. Matthäus 13 und Vers 20. Und es geht hier um diesen Sämann, der also Samen sät. Und dann wird einiges auf felsigen Boden gesät. Und es heißt hier in Vers 20, der aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es alsbald aufnimmt, mit Freuden, aber er hat keine Wurzel in sich, keine Beständigkeit. Er ist wetterwenderisch, einmal so, einmal so. Lässt sich von jedem Wind der Doktrin hin und her treiben. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, die ja nun kommen wird, die ja kommen muss, denn wir müssen ja durch viele Bedrängnisse, durch Trübsale, ins Reich Gottes eingehen. Wenn das geschieht, so kommt er alsbald zu Fall. So fällt er ab. Nun, es heißt hier alsbald, die Mengebibel schreibt sogleich. Die Lutherbibel schreibt 2009, schreibt sofort. In anderen Worten, in der Lutherbibel hört sich so an. Er nimmt sofort mit Freuden das Wort auf. Aber wenn dann Schwierigkeiten entstehen, dann fällt er sofort ab. Das darf natürlich nicht passieren. Da werde ich gleich darauf eingehen, warum das nicht passieren darf und warum es auch nicht passieren muss. Aber in Jakobus Kapitel 1, da wird eine weitere Warnung ausgesprochen. Natürlich muss man sich auf richtige Weise prüfen. Sonst geschieht das, was eben der Paulus gesagt hatte. Ja, haben wir uns überhaupt denn jetzt als unbewährt erwiesen, weil ja der Glaube Christi gar nicht mehr in uns wirkt? Und so sagt hier Jakobus in Kapitel 1 und Vers 22, hier ein wichtiger Schlüssel. Seid Täter des Wortes, nicht nur Hörer, seid Täter des Wortes. Tut, was euch befohlen ist. Seid Täter des Wortes, nicht Hörer alleine. Einige, die hören sich schon seit Jahren unsere Predigten an, Woche für Woche. Ich weiß das, sie schreiben mir dies. Aber es passiert nichts. Was ist dann die weitere Reaktion? Ja, hin und wieder kriege ich so ein Memo von jemandem, der dann so eine intellektuelle Weisheit von sich geben will. Aber was passiert in seinem Leben oder in ihrem Leben? Da muss was geschehen, da muss was passieren. Es muss eine Änderung des Lebens erfolgen. Es muss auch eine Assoziation erfolgen hin zum Leib Christi. Wo ist die? Schauen Sie, wo ist die? Was sagt der Jakobus hier? Seid Täter des Wortes und nicht Hörer alleine, sondern sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, ja, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, da geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt, schauen Sie, und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seinem Tun. Der wird selig sein im Tun des Werkes Gottes. Die Elberfelder Bibel schreibt auch hier, wer ein Täter des Werkes ist, der wird selig sein. Die Lutherbibel 2009 schreibt es auch. Aber wo es heißt, er vergisst von Stund an, wie er aussah, das schreibt wiederum die Neue Lutherbibel 2009, er vergisst sofort, wie er aussah. Er schaut sich im Spiegel, so sehe ich aus, okay, ich tue eigentlich nicht das, was ich tun sollte. Er geht dann weg und vergisst die Tatsache, dass er nicht das tut, was er tun sollte. Das ist die Gefahr. Der Hörer alleine wird nicht ins Reich Gottes gelangen. Und so werden wir gewarnt. Natürlich werden wir gewarnt. In 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 19. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 19. Das sind eigentlich alles Stellen, die, wenn Sie uns schon länger zuhören, die werden Sie alle kennen, denke ich mal. Aber ich möchte hier einiges doch dazu sagen. In 1. Thessaloniker 5 und Vers 19, da sagt nämlich Paulus, den Geist löscht nicht aus, wie hier die revidierte Lutherbibel 2017 es bringt. Den Geist löscht nicht aus. Die Lutherbibel 2009 sagt, den Geist dämpft nicht. Aber hier interessant, wie es die Hoffnung für alle bringt. Lasst den Geist ungehindert wirken. Sie müssen Gottes Geist in sich ungehindert wirken lassen. Sie dürfen ihn nicht dämpfen. Sie dürfen nicht verhindern, dass er in ihnen wirkt. Die gute Nachricht sagt, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Das kann man tun. Zum Beispiel auch dadurch, dass man nicht das tut, was man tun muss. Ja, man hört sich das Wort an. Vielleicht schweifen die Gedanken dann ohnehin auch noch ab. Ja, und dann hat sich das. Das ist nicht das, was erforderlich ist. Viele, die einmal in der Kirche Gottes waren, und ich spreche jetzt vom Leib Christi, die haben diesen Leib verlassen. Warum? Warum? Nun, Johannes gibt uns eine interessante Erklärung hierzu. In 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 18 und 19. 1. Johannes 2, die Verse 18 und 19. Er sagt hier, Kinder, es ist die letzte Stunde oder eine letzte Stunde. Es war nicht die letzte Stunde, zu der dann Christus zurückkommen würde, aber es war eine letzte Stunde, es war eine Phase in der Entwicklung, die ziemlich schwierig geworden war. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi oder Antichristen aufgetreten. Und daran erkennen wir, dass es die oder besser eine letzte Stunde ist. Mit anderen Worten, es geht um den Geist des Antichristen. Das ist der Geist, der sich widersetzt gegen das, was Christus lehrt. Und gab es viele damals schon, viele falsche Propheten, viele falsche Lehrer, die etwas Falsches gelehrt haben. Wie auch Paulus davon sprach, dass es Menschen gab, die ein falsches Evangelium predigten. Er spricht auch von einem anderen Christus, den manche gepredigt haben. Ein Christus, der kam, um das Gesetz abzuschaffen, wohingegen Christus sagte, ich bin nicht gekommen, abzuschaffen. Glaubt das ja nicht. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen, um es mit der wahren Fülle der Erkenntnis anzureichern. Aber was sagt er in Vers 19? Der Johannes. Sie sind von uns ausgegangen. Die waren gegenwärtig. Aber sie waren nicht von uns. Sie waren nicht von uns. Nein, sie waren nach wie vor von der Welt. Christus sagte zu den wahren Jüngern, ihr seid nicht mehr von der Welt. Ihr seid zwar noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber die waren hier zwar in diesem Sinne Teilhaber an der Gemeinschaft, aber sie waren nach wie vor von der Welt. Sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, wenn sie den Geist Gottes in sich gehabt hätten, sagt er hier, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Nun, das kann sich auf solche beziehen, die den Heiligen Geist nie hatten. Es kann sich aber auch auf solche beziehen, die den Heiligen Geist hatten und wieder verloren haben. Und als sie dann von der Kirche sich entfernt haben, dann waren sie natürlich nicht mehr von uns. Dann waren sie nicht mehr jene, die den Heiligen Geist in sich hatten. Die Warnung ist ganz klar und deutlich vorhanden. Schauen Sie, ich habe das erlebt. Viele Menschen sind damals aus der Kirche Gottes ausgetreten oder haben sich in gewisser Weise den falschen Lehren angeschlossen, haben gemeint, sie sind nach wie vor in der Kirche, aber sie waren nicht mehr im Leib Christi. Weil die Kirche, die die ganzen Änderungen durchgeführt hatte, die war ja nicht mehr Teil des Leibes Christi. Sie wird in der Bibel, in der Buch der Offenbarung, als die Synagoge des Satans bezeichnet. Aber es waren Leute, von denen man gemeint hatte, auch die stehen felsenfest als Säulen in der Kirche. Und vielleicht hatten sie den Heiligen Geist auch gar nicht. Ich meine, manchmal können Menschen auch sehr auf intellektuelle Weise Dinge von sich geben. Das hört sich dann sehr überzeugend an, nicht wahr? Sie glauben es selbst irgendwo gar nicht. Es war für sie ein Job, eine Aufgabe, eine Position vielleicht auch. Vielleicht hatten sie aber auch den Heiligen Geist und haben ihn aber dann verloren, weil sie mit diesen Wahrheiten nicht mehr umgegangen sind, die sie einmal gekannt haben. Vielleicht auch wiederum, um ihre Jobs, ihre Positionen zu behalten. Wir müssen die Wahrheit Gottes lieben. Nicht nur intellektuell annehmen, sondern lieben. Wirklich sie zu einem Teil unseres Lebens machen. Und Gott bietet uns das an. Und Gott weiß, dass sie es tun können. Und Gott weiß, dass sie in der Lage dann sein werden, in sein Reich einzugehen, wenn Christus zurückkommt. Aber es gibt auch eine Warnung wiederum. In 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 8 bis 12. Es wird nämlich noch zu einem Abfall kommen. Von einem Abfall von der Wahrheit. Nun, wer da jetzt abfallen wird, ob das Leute sind, die den Heiligen Geist nie hatten, ob das Leute sind, die den Heiligen Geist hatten, aber wir verloren haben, das steht bei Gott. Aber ein Abfall ist prophezeit, ein Abfall von der Wahrheit. Ich habe den ja erlebt, damals, als Herr Armstrong starb, später. Wir erleben ihn heute schon, in gewisser Weise sehen wir hin und wieder Leute, die von der Wahrheit abtrünnig werden, wieder zurückgehen in die Welt, aus der sie gekommen sind. Es gibt einige, die behaupten, dass es einen solchen Abfall von der Wahrheit gar nicht geben würde, es sei lediglich die falsche Kirche, die größer werden würde. Das ist eine sehr gefährliche, falsche und verderbliche Lehre. Da wiegt man nämlich diese Leute in ein falsches Selbstvertrauen. So ähnlich wie wir im Jakobusbrief gelesen haben. Deswegen sollten wir auch aufpassen, wenn uns da so widersinnige Lehren auf den Tisch gebracht werden. Von einer Verfälschung der Geschichte mal gar nicht zu reden. Ich habe viel gehört über mich, das gibt es ja auch im Internet, wird ja laufend da was erzählt, von wegen, was angeblich damals geschehen ist, als die Trennung kam, und ich spreche jetzt nicht einmal nur die Trennung in Bezug auf die Kirche, die damals von Herrn Armstrong geführt wurde und als er dann starb, sondern auch später. Es gibt ja viele Lügen, die verbreitet werden. Schauen Sie, ich habe eigentlich nicht vor, auf diese Lügen hier einzugehen. Ich weiß, dass es Lügen sind. Wenn Sie den Lügen glauben wollen, ja, dann glauben Sie natürlich solchen, die Lügen verbreiten. Das liegt dann an Ihnen. Und dann kann es dazu kommen, dass Sie letztendlich, weil Sie Lügenrednern glauben, aus der Kirche Gottes, dem wahren Leib Christi, herausmarschieren. In 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 8, da lesen wir nämlich Folgendes. Und dann wird der Frevler offenbar werden. Oder die Schlachterbibel schreibt, der Gesetzlose, derjenige, der lehrt, dass man das Gesetz nicht mehr zu halten braucht und das natürlich auch selbst nicht hält. Und ihn wird der Herr Jesus töten mit dem Hauch seines Mundes. Und er wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Der Frevler, aber der Gesetzlose, der Mann der Sünde, wie er auch genannt wird, der wird kommen durch das Wirken des Satans. Mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Der wird auch große Kraft haben, aber es ist nicht die Kraft Gottes. Das ist nicht die Kraft, die wir haben wollen. Mit lügenhaften Zeichen und Wundern. Und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden. Denn warum? Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Und so sagt Gott, darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung. Er lässt das zu, dass sie kommt, dass sie der Lüge glauben. Schauen Sie, das ist die Gefahr. Menschen glauben der Lüge. Sie glauben Lügenrednern, egal um welche Dinge es sich handeln mag. Und wenn sie das tun, das heißt, auf das sie gerichtet werden, und alle werden gerichtet, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern die Lust hatten an der Ungerechtigkeit, Lust hatten an der Lüge, das hört sich ja gut an, oh, erzähl mir mal mehr, da will ich aber mehr von hören. Und dann greift die Lüge um sich, wie ein Krebs. Das wird geschehen. Es geschieht bereits jetzt schon in geringem Maße, es geschah damals, als Armstrong starb, es wird aber noch in weitaus größerem Maße geschehen, bevor Christus zurückkommt. Die Warnung ist da. Diejenigen, die meinen, das gäbe es nicht, die werden sich in einer sehr bösen Situation befinden, wenn es geschieht. In 2. Thessaloniker Kapitel 3 und Vers 5, da wird wiederum die Hoffnung ausgesprochen, die Zuversicht ausgesprochen, die Gewissheit ausgesprochen, die wir alle haben müssen, die Gott für sie hat. 2. Thessaloniker 3 und Vers 5. Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus, heißt es hier. Aber man kann es auch übersetzen, er richte eure Herzen auf in die Liebe Gottes hinein und in die Geduld Christi, wie die Lutherbibel 2009 das bringt. Er will uns die Geduld schenken, die Christus hat. Die Geduld auch im Leid, die Geduld auch in Prüfungen, die Geduld, die notwendig ist, die sich bewährt, die willens ist, Dinge zu ertragen, wissend, dass der Lohn für uns gewaltig sein wird, wenn wir nicht aufgeben. Letztendlich die Gewissheit zu haben, die Gott hat, wir werden es schaffen. Nichts wird uns trennen von der Liebe Christi, nichts wird uns trennen von der Kraft, der Macht Gottes, uns hineinzuführen in sein Reich. Schauen wir uns einmal 1. Johannes Kapitel 5 an. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Das heißt hier, das ist die Liebe zu Gott, aber besser die Liebe Gottes. Die Elberfelder Bibel bringt es so, andere Übersetzungen haben es auch so. Das ist die Liebe Gottes. Eine Definition, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Sie werden mehr und mehr leicht, wenn wir auf die richtige Weise der Berufung folgen. Nun, ich sprach eben von denen, die abgefallen sind oder noch abfallen werden. Vielleicht haben Sie den Heiligen Geist nie erhalten. Dann wäre es an der Zeit zu bereuen und sich erneut taufen zu lassen. Erneut in dem Sinne, dass die erste Taufe ja nicht gültig war. Nun, vielleicht hatten Sie den Heiligen Geist. Vielleicht haben Sie noch etwas von dem Heiligen Geist, aber nicht genug. Sie haben ihn gedämpft, aber nicht total ausgelöscht. Es ist dann an der Zeit, diesen Heiligen Geist in sich wieder zum Wirken zu bringen. Und dann das zu tun, von dem wir eben gelesen haben, wie Jakobus uns sagt, Täter des Wortes zu sein und Täter des Werkes zu sein. Was ist das Werk Gottes heute? Was ist die hauptsächliche Aufgabe derjenigen, die berufen sind heute? Das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Denn dann wird das Ende kommen, denn dann wird Christus zurückkommen, wenn Gott, der Vater, sagt, okay, jetzt ist es genug, jetzt ist genügend an Verkündigung geschehen. Aber zunächst einmal muss die Verkündigung erfolgen durch Gottes Kirche. Einige sind sehr schnell abgefallen, aber nicht im vollständigen Maße und können sehr schnell zurückkommen, weil Gott sehr schnell dazu bereit ist, die Reue, die er anbietet, wenn die angenommen wird, auch wirken zu lassen, sodass es zu einer Umwandlung in der Gesinnung der Menschen kommen kann. Aber sie haben die Wahl. Diese Menschen haben die Wahl. Und wenn sie in einer solchen Kategorie stecken sollten, dann haben sie die Wahl. Und warten sie dann nicht zu lange. Wenn wir uns gegenüber Gott öffnen, dann geschieht das, nachdem wir die Wahrheit uns bewiesen haben. Und dabei sind sie uns zu beweisen. Wir hören nicht auf die selbst schön erdichteten Worte von irgendwelchen Predigern und Theologen, was die so lehren, sondern wir werden überzeugt anhand dessen, was uns die Bibel sagt. Wir zählen die Kosten. Bevor wir uns taufen lassen, zählen wir die Kosten, ob wir genug haben, ob wir auch willens und bereit sind, diesen Weg bis ans Ende zu gehen. In Lukas Kapitel 14, Vers 28 wird davon gesprochen, dass man die Kosten zählen muss. Er gibt hier ein Gleichnis, aber es geht auch um unseren Lebensweg. Lukas 9 und Vers 62 spricht davon, dass wenn wir die Hand an den Pflug gelegt haben, wenn wir diesen Weg begonnen haben zu gehen, dann wollen wir nicht ablassen davon. Schauen nicht zurück, wie die Frau von Lot es tat, ihr wolltet dann zurück nach Sodom. Da war es ja viel schöner, nicht wahr? Viel angenehmer. Schauen Sie, wir handeln auch nicht zu schnell, wie diejenigen, die sehr alsbald sofort das Wort annehmen. Aber die haben keine Festigkeit in sich. Und dann, wenn Verfolgung kommt, dann fallen sie alsbald ab. In Jesaja Kapitel 28, da wird eine interessante Stelle uns gegeben, aber leider findet sich eine gute Übersetzung in nahezu allen deutschen Bibeln nicht. Aber ich lese sie trotzdem erst einmal vor und dann sage ich Ihnen, wie sie übersetzt sein sollte. Jesaja 28 und in Vers 16. Jesaja 28, Vers 16. Darum spricht Gott der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht, heißt es hier, oder andere übersetzen, der kommt nicht zu Schanden oder wird nicht zu Schanden. Aber das ist nicht eigentlich so, wie es übersetzt werden sollte. Die amerikanische und englische King James Bibel übersetzt es wie folgt. Wer glaubt, wird nicht voreilig handeln oder wird nicht zu schnell handeln. Er wird die Kosten überschlagen, bevor er sich entscheidet, diesen Lebensweg bis zum Ende seines Lebens zu gehen. Aber er wird dann auch die Entscheidung treffen. Er wird nicht für alle Zeit und Ewigkeit da diese Entscheidung hinauszögern, aber er wird sich zunächst einmal überzeugen, ja, das ist in der Tat der Weg, den muss ich gehen. Das ist der Weg hin zum Reich Gottes. Es gibt da keinen anderen. Aber dann wird er handeln. Und Gott weiß das. Gott hat sie, wie immer ihr Name sein mag, wer immer sie es jetzt sind, der mir zuhört. Er hat sie bereits gekannt, lange noch, bevor sie geboren worden sind. Und er will sie in seinem Reich haben. Enttäuschen Sie ihn nicht und sagen sich, ja, ich bin aber nicht irgendwie wert, in seinem Reich zu sein. Wir alle sind nicht wert, in seinem Reich zu sein, darum geht es nicht. Aber Gott kann uns würdig machen, sodass wir in sein Reich gelangen können und werden. Und so möchte ich zum Abschluss eine Stelle aus 2. Petrus vorlesen. Wiederum als Ermutigung an alle diejenigen, die vielleicht zweifeln, die vielleicht Frustration haben in diesen schrecklichen Zeiten. Mir sind diese schrecklichen Zeiten sehr bewusst. Ich weiß, wie aktiv Satan heute wirkt. Gott lässt es zu, um uns auch zu prüfen. Aber er gibt uns auch die Kraft, die Stärke. Und er sagt uns auch, in Kürze werdet ihr den Satan unter eure Füße treten. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 10 und 11. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang des ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Schauen Sie, ein Versprechen. Wir müssen unseren Teil tun, aber dann wird uns der Eingang in das Reich Gottes auf reichliche Weise gewährt werden. Und was dann? Was geschieht dann? Ja, was tun wir dann im Reich Gottes? Jetzt sind wir Geistwesen, jetzt sind wir Gottwesen geworden, jetzt tragen wir das Bild der Herrlichkeit Jesu Christi, und was dann? Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht, die biblische Prophezeiung von nun an bis in Ewigkeit. Diese Broschüre sollten Sie absolut lesen, die ist gerade jetzt erst herausgekommen. Die zeigt Ihnen, wie Sie ins Reich Gottes gelangen können. Sie zeigt Ihnen, was jetzt geschieht, was geschehen wird bis hin zur Wiederkunft Christi, was aber auch dann geschehen wird, nachdem Christus zur Erde zurückgekommen ist, um hier zu herrschen, im Millennium, während des großen weißen Throngerichtes. Dann gibt es die dritte Auferstehung. Und was dann? Was geschieht, wenn Gott neue Himmel und eine neue Erde schaffen wird? Alles dies wird in dieser Broschüre klar und deutlich Ihnen mitgeteilt. Sie sollten sie absolut lesen. Und das wird Ihnen auch Ermutigung geben. Das wird Ihnen auch Hoffnung geben. Das wird Ihnen auch zeigen, was Gott alles vorhat mit Ihnen. Denn Sie werden teilhaben an diesen Aktivitäten, wenn Sie in seinem Reich sind. Und dann noch einmal gesagt, wir werden ja dieses Jahr das Laubhüttenfest halten, wie wir das jedes Jahr tun. Und wenn Sie daran teilnehmen wollen, im Herbst, dann lassen Sie es uns wissen. Wir haben noch Plätze frei. Es gibt noch Hotelräume, die man buchen kann, aber die Hotels, die werden mehr oder weniger jetzt schon überfordert. Also warten Sie nicht zu lange. In diesem Falle warten Sie nicht zu lange. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.